Ich lese zwei Stellen zu Anfang, und zwar aus der Offenbarung, aus dem Kapitel 2 und dem Kapitel 3, also aus den Sendschreiben. Offenbarung Kapitel 2, Vers 4. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tu Buße, und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter aus seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Dann aus dem dritten Kapitel, die Verse 2 zunächst. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Den achten Vers. Ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Und Vers 18. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf das du reich werdest, und weiße Kleider, auf das du bekleidet werdest, die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, auf das du sehen mögest. Soweit Gottes Wort. Ich habe hier etwas getan, was man normalerweise nicht tun sollte, aus verschiedenen Sendschreiben für einen Dienst Grundlagenstellen zu nehmen. Es sind ja sehr unterschiedliche Sendschreiben, aus denen die Stellen stammen. Aber so unterschiedlich wie die Gemeinden, an die die Sendschreiben gerichtet wurden, sind auch wir. Und deshalb gelten uns auch die verschiedensten Aussagen der Heiligen Schrift zu dem Thema Versammlungen auf dem Weg zur Freikirche. Vielleicht habt ihr ganz genau hingesehen und dann habt ihr dahinter gesehen, hinter diesen Worten, das Fragezeichen und dann auch das Ausrufungszeichen. Es ist also einmal eine Frage, ist das wahr, ist das so? Und zum anderen die Feststellung, und das ist nun das, was ich mit Schmerzen und Tränen, der ich die Versammlungen liebe, feststellen muss. Es ist so. Wir haben vorhin von einigen Brüdern den Begriff Trend hier eingeführt bekommen. Und es war ein negativer Trend, den wir bezeichnet bekamen, von der Kassenlage her. Und auch an einigen anderen Stellen haben wir Betrübliches gehört, und ich muss auch einiges Betrübliche nachher sagen. Brüder, was sind wir dankbar dafür, dass wir nicht nur negative Trends haben. Dass wir auch so positive Trends haben, wie uns vorhin die Berichte erreichten über Polen, auch über Rumänien, die verschiedenen Hilfen, die Jugendarbeit, die Kinderarbeit. Ach, ich bin dem Herrn so dankbar dafür, dass er hier diese Trends auch umgekehrt zeichnet. Mit manchen Trends, und das kennt man aus der Wirtschaft, muss man sich einfach abfinden, weil man sie selbst nicht umpolen kann. Da muss man einfach was anderes machen. Gott sei Dank gibt es für die Entwicklung der Geschichte der Gemeinde Jesu nicht nur den so schnell erkennbaren negativen Trend bergab. Die Väter sagten Verfall dazu. Die Bibel hat ihn uns ja damals schon gezeichnet, den Trend. Und er ist in Erscheinung getreten. Was bin ich jetzt zum Zweiten glücklich darüber, dass es einen Bruch und einen Stopp dieses Trends geben kann und geben wird, wenn der Herr kommt. Und das ist bald der Fall. Und darauf freue ich mich, wir uns alle. Dann ist der Trend gestoppt. Aber Es gibt auch den Aufruf zum Bruch mit dem Trend von uns. Und es gibt nur ein einziges Mittel, was den Trend bergab bei uns umpolt. Und das ist Buße. Buße für uns, nicht für Ungläubige. Buße für uns, auch in unserem Denken und Handeln über Versammlung und in der Versammlung. Und deshalb bin ich zum Weiteren glücklich darüber, dass ich jetzt, wenn ich diesen Dienst hier tun darf, mich an das ganz im Anfang von Karl gelesene Wort anschließen darf. Ich werde zum Schluss nachher sagen, was ich auch im Anfang jetzt schon andeuten möchte. Wir müssen den Trend brechen durch Buße und zurückkommen zu einer Bewegung des Wortes. Nicht einer Bewegung, die sich in Formalitäten verliert und die hervorragende Liederbücher produziert, wo kein formaler Fehler mehr drin ist. Wir müssen den Trend umbrechen durch Buße zur Rückkehr ins Wort, was unsere Herzen ergreift, nicht mein Liederbuch. Das ist ein Teil davon. Ich will das nicht zu kaputt machen. Bitte versteht, was ich sagen will. Ich will das Übergeordnete zeichnen. Wir haben jetzt kürzlich in einem kleinen Kreis in Rehe oder kleineren Kreis in Rehe dieses Referat gehalten und haben das auch besprochen in der Aussprache. Anfang des Jahres war das. Einige Brüder haben sich negativ darüber geäußert, dass sie nicht dabei sein konnten. Das versteht ihr sicher und das will ich vorwegschicken, dass in einer Vorbereitungsarbeit nicht eine so große Gruppe von Brüdern zusammen sein kann wie hier. Das muss ein arbeitsfähiger Kreis sein. Es sollte ja auch von der Konzeption her nur eine Vorbereitungsbesprechung sein. Die Vorbereitete für heute. Für das, was wir heute sagen. Und dabei haben sich einige wichtige Ergänzungen ergeben, die ich versucht habe einzubauen in mein Referat, was ich halten werde. Vor allen Dingen aber hat sich gezeigt, die ungeheure Aktualität dieses Themas. Die brennende Not und die Behandlung oder die Notwendigkeit der Behandlung dieses Themas. Aufgabe heute ist, Denkanstöße an jeden von euch Brüder zu geben. Denkanstöße. Mit dem Denken fängt die Buße an. Denken darüber, wie ich stehe. Nicht zuerst, wie meine Versammlung steht. Sondern wie ich, wie du stehst zum Herrn. Und dann das natürlich mit den Brüdern in den Brüderstunden besprechen. Und von daher überlegen, wo ist bei uns die Gefahr in der Versammlung? Alles, was ich sage, ist uns bekannt. Es gibt sicher kaum etwas, was wir nicht kennen. Aber das, was ich sagen möchte, wird dann so massiv erscheinen. Und das ist mein Wunsch und Gebet, dass der Herr es benutzt, um uns innerlich zu erschüttern. Wisst ihr, was erschüttern ist? Ich möchte es hier an den Mikrofonen nicht vormachen. Da wackelt das feste Gebäude. Und das wird uns vor allen Dingen dann erschüttern, wenn wir das, was wir feststellen müssen, der Trend, wenn wir diesen Trend vergleichen mit den Aussagen der Heiligen Schrift über Versammlung und auch im Verhältnis zu den Anfängen der Brüderbewegung, wie wir sie im vorigen Jahrhundert bei unseren Groß- oder Urgroßvätern hatten. Es wird ohne weiteres möglich sein, so wie wir jetzt in den Versammlungen sind, gelagert sind und es praktizieren, auch weiter fortzufahren. Wenn ihr nichts tut, es wird weitergehen, ich garantiere es euch, eine Zeit lang oder vielleicht sogar sehr lange, vielleicht sogar, erschrecken wir bitte, über das Kommen des Herrn hinaus. Aber wenn es so weitergeht wie bisher, das gilt nicht für alle Versammlungen, aber für sehr viele, dann wird eines Tages uns nichts mehr unterscheiden von den Kirchen und den Freikirchen. Und wir haben ganz sicherlich auch keine Berechtigung mehr für eine eigene Existenz. Gott sei Dank gibt es jederzeit die Möglichkeit eines Neuanfangs durch Buße. Ich werde das Wort noch oft brauchen, weil es mir so wichtig geworden ist. Wolle der Herr es uns schenken, euch und mir, dass es noch nicht zu spät dazu ist. Und nun gehen wir in das Thema hinein, Versammlungen auf dem Weg zur Freikirche. Ich bitte, das zu ändern im Thema, im ausgedruckten Thema, es muss der Plural da stehen, Versammlungen. Versammlung ist ein Modell, das kann nicht zur Freikirche entarten. Versammlungen ist der Niederschlag, die Verwirklichung des Modells, so wie wir es verstehen. Und das kann sehr wohl entarten. Eine Bemerkung vorweg. Wenn wir oder irgendein unbefangener Beobachter in verschiedene Versammlungen hineinkommt, dann hört er oft verschiedenste Urteile. Da hört man zum Beispiel, dass die einen sagen, unsere Versammlung, die ist kolossal weltförmig, weltlich geworden. Und in der gleichen Versammlung sind Geschwister, die sagen, unsere Versammlung ist furchtbar introvertiert. Sie ist so kolossal fromm. Man kommt in eine andere Versammlung und da heißt es, unsere Brüder, da wird schon in Distanz von den Brüdern, den Führenden in der Versammlung gesprochen, unsere Brüder, die sind kolossal weit, liberal meint man damit. Und in der gleichen Versammlung spricht man andere Geschwister und hört, unsere Brüder, die sind enorm eng, exklusiv geradezu. Alles über die gleiche Versammlung. Welches Urteil ist richtig? Gibt es dieses geistliche Urteil? Auch ein vollkommen unbefangener Betrachter von draußen kommend, der gar keine Kontakte zu dieser Versammlung hat, oder zu diesen Versammlungen, wo man hinkommen könnte, hat, der stellt sehr schnell oft fest, das, was glänzend ist, die Glanz des Zeugnisses, die ist gar nicht da. Und das, was das Eigentliche, und ich benutze den Ausdruck hier bewusst noch einmal, wie in Rehe, das eigentliche Skandalon, das Anstößige, Ärgernis verursachende, des Anderssein dieser Versammlung in ihrem Zeugnis, geistliche Zeugnis, das geistliche Anderssein, das ist gar nicht mehr da. Im Anfang, ich denke an die Apostelgeschichte, ich denke an die vielen Gemeinden, die im Neuen Testament in den Briefen uns vorgestellt werden, ich denke an die Versammlungen des Anfangs, auch bei uns hier in Deutschland vor 150 Jahren. Da waren diese Versammlungen Tagesgespräch in Dorf, Stadt und Land. Heute ist das nicht mehr so. Man hat sich daran gewöhnt, man nimmt sie in Kauf. Sie gehören in den Kreis der Gemeinschaften oder Gemeinden, die einfach da sind. Und bei unseren Geschwistern und vielleicht bei uns selbst, Brüder, ist es auch so. Da ist auf der Straße jemand, der dir begegnet und der sagt zu dir, sag mal, wo gehörst du denn eigentlich hin? Und schon kommt die Antwort, ich gehöre zur Versammlung. Wisst ihr, was das für eine Antwort ist? Da hat man die Versammlung zu einer mit Namen versehenen Denomination gemacht und hat sie eingereiht in den Kreis all der, sagen wir mal, Freikirchen. Nein, wie die Kirche wollen wir nicht sein, aber wie die Freikirchen sind. Baptisten, Freie Gemeinde, Methodisten oder wer es auch immer ist. So sind wir auch geworden. Und schaut man dann uns an und fragt, wie ist es denn heute bei euch im Verhältnis zu dieser Feststellung hier aus der Offenbarung, wie wir sie eben gelesen haben, oder zu der Versammlung meinetwegen in Jerusalem, Traumbild, dass so viele Leute sich bekehren, oder auch andere, Versammlungen stellen wir fest, stagnierende Größe. Es passiert nicht mehr viel. Viele schrumpfen. Die meisten gehen zurück. Wenige wachsen. Bekehrungen sind, obwohl ich immer wieder und sehr dankbar in den letzten Jahren gerade das Gegenteil höre von anderen Versammlungen, Bekehrungen sind in den meisten Versammlungen Sensationen. Und wir sind glücklich und froh darüber, wenn mal in einem Jahr sich ein halbes oder ein Dutzend Menschen bekehrt hat. Dabei müsste das an der Tagesordnung sein, wenn es recht wäre. Ist es nicht so? Und dann stellen wir daneben fest, neben uns, neben den Versammlungen unserer Prägung oder auch exklusiver Prägung oder bündischer Prägung, kommen andere Versammlungen auf, junge Versammlungen. Sie haben noch gar keine Prägung. Und teilweise wollen sie gar keine Prägung haben. Und das finde ich gut. Sie wollen nur eine geistliche Ausprägung haben. Sie haben sogar, wenn wir uns ihnen nähern, sofort diese von der Art des Denkens in geistlichen, sogenannten geistlichen Kreisen geprägte Aussage uns gegenüber, nein, nein, wir wollen nicht vereinnahmt werden. Wie können wir was vereinnahmen? Es gibt Organisationen, die vereinnahmen wollen. Ja, stimmt. Wir wollen nicht vereinnahmen. Also wenn man das alles so sich vorstellt, dann könnte man wirklich resignieren. Man könnte resignieren über den genannten Trends. Man könnte wirklich die Flinte ins Korn werfen und sagen, Herr, da schaffen wir gar nichts mehr. Das musst du jetzt ab sofort alles nur noch machen und wir, ja, und jetzt geht es darum, was wir tun. Hände in Schoß, wissen wir auch, das ist nicht richtig. Was tun? Wir haben noch Ermutigungen durch positive Trendmeldungen. Wir haben noch Ermutigungen dadurch, dass immer wieder Treue in den Versammlungen zu finden sind. Nicht nur diese Aussage über den gläubigen Überrest Israels gibt es. Wir haben auch unter uns gläubige Überreste, die wirklich auf den Herrn vertrauen. Und gute geistliche Ansätze. Und man würde resignieren und aufhören müssen, wenn man nicht feststellen könnte und dürfte, es gibt bei vielen noch den Willen, wirklich Gott zu gefallen. Wir alle, liebe Brüder, die wir jetzt hier zusammen sind, wir lieben ja die Versammlungen. Ich darf das einfach mal unterstellen. Wenn das nicht so wäre, dann wärt ihr nicht bei der Wärme hier und der schlechten Luft bis jetzt hier geblieben. Wir lieben die Versammlungen, ihre Art, ihr Wesen, ihre gepflegte Schrifttreue, alles das, was ihre Grundsätze angeht, was wir versuchten zu verwirklichen, was wir übernommen haben und auch teilweise begriffen, nein, ergriffen haben und von dem wir ergriffen sind. Wir halten die Versammlungen, so wie wir sie versuchen darzustellen, für die relativ beste Darstellung des biblischen Musters. Man könnte einer fragen, Jon, wenn das stimmt, warum redest du denn dann über das Thema? Richtig? Das ist der Einwand, der berechtigt ist. Ich denke, dass er nur dann berechtigt ist, wenn wir uns nicht erheben, denn bei den meisten ist es nicht so, wie ich sagte. Unser Thema unterstellt, dass Freikirchen eine nicht so gelungene Darstellung, will ich mal sehr vorsichtig sagen, des biblischen Modells von Gemeinde sind, wie wir es versuchen zu sein oder zu tun. Und deswegen schlägt sich das auch in den möglichen Reaktionen nieder, die wir erleben können, wenn wir einfach danach mal fragen, wie empfindest du das, wie ist das? Und dann hören wir auf unsere Themaformulierung, Versammlungen auf dem Weg zur Freikirche, Fragezeichen. Und einer ist ganz kühn, der sagt, ja, so ist es. Da sind vier Möglichkeiten der Reaktion gegeben. Die einen sagen, na und? Freikirche oder Kirche ist doch nicht schlecht. Das sind doch auch Gläubige. Dann hören wir die Reaktionsmöglichkeit darauf, Freikirche ist doch noch keine Kirche. Dann lass uns doch dabei bleiben. Das Zweitbeste genügt doch. Genügt es? Oder wir hören das Dritte, die dritte Möglichkeit, und die bestreitet das jetzt nun. Das, was du mit dem Thema sagst, ist überhaupt nicht wahr. Wir sind noch echt in den Versammlungen. Und die vierte Möglichkeit, das Thema Versammlung ist erledigt. Das ist das Missverständnis der Verfallslehre, will ich deutlich sagen. Das Missverständnis der Verfallslehre. Das Thema ist erledigt, sagen Sie, irreparabel, nichts mehr draus zu machen, erledigt, wir brauchen nichts mehr tun. Und das zeigt uns, wie Menschen, auch Geschwister, über diese Frage denken. Nützlich, nein, nötig sogar, ist deswegen zunächst der Versuch, eine Definition zu finden für das, was Freikirche ist. Ich habe das neulich in Rehe sehr ausführlich getan, ich will es beschränken jetzt hier. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, solche Definitionen, Erklärungen des Begriffs zu finden. Eine will ich vorweg schicken. Die steht in einem der Bücher drin, was wir vor einigen Jahren häufig gelesen haben. Ich nenne das Buch nicht, ich mache keine Schleichwerbung hier, auch nicht für die CB, die Verlag, die Bücherstuben GmbH. Da stand drin, die Brüder sind eine Freikirche und wollen es nicht sein. Gut. Ich bin sogar der Auffassung, dass der Mann recht hat. Wenn wir aber von der normalen Definition herkommen und versuchen, das jetzt aufzulisten, was Freikirche meint, dann gibt es verschiedene Antworten. Ursprünglich haben die Freikirchen, die eine Entwicklung im Selbstverständnis durchlaufen haben, gesagt, frei sind sie in Bezug auf ihr Verhältnis oder ihre Anbindung an den Staat. In England so zum Beispiel gewesen. Auch in Deutschland teilweise. Aber wir wissen, dass selbst die Landeskirchen heute durch Verträge zwar juristisch selbstständig sind, rechtlich selbstständig sind, aber durch Verträge dermaßen verflochten sind, dass man von Selbstständigkeit nicht reden kann. Die zweite Möglichkeit der Definition ist, Freikirchen sind Freiwilligkeitskirchen. Das heißt, man ist da nicht gezwungen drin, man ist da nicht hineingetauft, wie bei den Landeskirchen oder der Volkskirche eben, dem Prinzip der Volkskirche, sondern man ist durch eigene Entscheidung, sprich Taufe, da hineingekommen. Die Freikirchen sind auf einem Weg, der sich der Haltung der Landeskirchen in Bezug auf Volkskirche nähert, immer mehr nähert. Und wir, liebe Brüder, sind tatsächlich auf dem Weg, auch die Taufe als den Eintritt in die Kirche Christi zu sehen. Und die dritte Definition, und vielleicht hilft die uns am meisten weiter, von einem Gutteil der Einzelgemeinden wird die akzeptiert und auch so gesagt und behauptet. Sie verstehen sich als Fülle, eine Gruppe, sagen wir mal, von Einzelgemeinden, die in einem Dachverband oder unter einem Dachverband zusammengeschlossen sind. Und bei diesen Freikirchen, die als Einzelgemeinden sicher noch eine gewisse Selbstständigkeit haben, macht sich aber deutlich zunehmend und mit wirklich zunehmend, stark zunehmender Tendenz in den letzten Jahren bemerkbar, dass die Zentrale einen stärkeren Einfluss zu nehmen versucht oder schon gewonnen hat. Durch alle möglichen Dinge, durch Zuschüsse, Kredite, Hilfen, geistliche Hilfen und, auch missionarische Hilfen. Dadurch ist das gekommen. Und hilfreich dabei waren vor allen Dingen die Funktionsträger in den Freikirchen. Das ist natürlich dann die Folge, das Funktionärsdenken, wenn man Funktionäre hat. Freikirchen sind also teilweise wenigstens christliche Körperschaften, die eine rechtliche Verfassung haben, die die ganzen Innenbeziehungen regelt. Und zweitens, die einen Namen tragen, der aber dann abgrenzt gegenüber anderen. Das ist die Definition, was ist Freikirche. Aber das wird uns alles viel deutlicher, wenn wir versuchen zu erklären, was unterscheidet denn die Versammlungen von ihrem Modell, von ihrem Muster her, von ihnen. Und es wird uns noch viel deutlicher, wenn wir tatsächlich wieder zurückkehren zum Wort. Wenn wir das biblische Leitmodell dagegen stellen. Ich unterstelle jetzt zunächst einmal, dass uns das wenigstens in groben Zügen bekannt ist. Und da möchte ich gerne nur einige der Punkte herausgreifen. Versammlungen sind eben keine Körperschaften mit einer Verfassung. Deswegen sind sie keine Organisationen, sondern sie tragen die Art an sich eines Organismus und sind Teil eines Organismus. Warum sind sie gegen die Organisationen? Weil die Heilige Schrift das nicht kennt. Versammlungen haben kein Oberhaupt, ein Bischof, natürlich kein Papst oder sonst irgendwie Superintendenten oder sowas dazwischen. Sie haben auch nicht mehrere Oberhäupter, sie haben nur ein Haupt. Und das ist der Christus, der hat allein das Sagen. Sie haben auch keine zentrale Leitstelle oder Aufsichtsstelle, weil allein der Heilige Geist diese Aufsicht ausübt und die Leitung ausüben soll. Sie haben auch kein Berufspredigertum und sie haben keine Funktionäre, wie wir es eben schon einmal gesagt haben, weil die Heilige Schrift das nicht kennt und der Geist Gottes zur Ausübung der Gaben und zur Versorgung der Gemeinden und auch der Dienste über den Rahmen der Gemeinde hinaus die Geistbegabten benutzt mit dem, was er ihnen gab und gibt. Versammlungen haben auch keine Mitglieder. Sie haben Brüder und Schwestern, die Glieder an einem Leib sind. Versammlungen sind geistliche Gottesfamilien mit einer Führung auf Ortsebene durch die Ältesten. Und da versuchen sie, das Zeugnis darzustellen. Sie sind hier also Zeugnisträger. Ihre Zusammenkünfte und ihr Selbstverständnis gründen sich eigentlich, wenn man versucht, alles Unwichtige oder weniger Wichtige zu streichen, auf zwei Aussagen der Schrift. Erstens auf die Verheißung des Herrn Jesus, ich bin da, wo sich zwei oder drei versammeln zu meinem Namen hin, Matthäus 18. Und sie gründen sich zum Zweiten auf die Erkenntnis oder die Wahrheit der Erkenntnis des einen Leibes, dessen Darstellung sie auf Ortsebene versuchen. Wenn sich die Versammlungen lösen von diesen Grundvorstellungen und andere Grundsätze einfügen und Ordnungen zufügen, dann sind sie falsche Versammlungen verglichen mit dem, was die Schrift uns zeigt. Dann haben sie die Abhängigkeit von ihrem Herrn verloren. Deshalb waren unsere Brüder damals so überaus misstrauisch, ja scheu, fast feindlich sogar gegenüber jedem Hervortreten von Menschen. Sie waren gegen jede Art von Statut. Sie waren gegen jede Art von Verfassung. Deswegen haben sie auch kein Glaubensbekenntnis geschrieben. Deswegen waren sie auch gegen die Konfessionen, das sind Bekenntnisgemeinschaften, oder gegen Denominationen, den Begriff kenne ich, habe ich in der Welt noch nie gehört, aber hier in dem geistlichen Gebiet bei den Versammlungen habe ich es oft gehört. Denominationen sind rechtlich selbstständig benannte Glaubensgemeinschaften. Alle diese rangierten für sie unter dem Oberbegriff System. Und da gingen sie raus. Deshalb besteht bis heute unter den Versammlungen menschlich gesehen wenn wir mal Verwandtschaft und sowas alles weglassen, menschlich gesehen nur ein ganz loser Zusammenhang. Es gibt etwas, was sie fest zusammenschweißt, wenn sie sich geistlich verstehen, und das ist allein der Geist Gottes. Der Geist Gottes schweißt sie zusammen, bindet das Band der Einheit um sie, wenn sie diesen Geist wirken lassen. Und dann helfen sie sich gegenseitig mit geistlichen Hilfen, Diensten und so weiter. Und das bindet natürlich auch. Jetzt habe ich einige Zitate mir mal aufgeschrieben, die aus der Anfangszeit stammen. Und da sehen wir, dass wir zwar einen negativ verstärkten Trend heute erkennen müssen, aber das damals auch schon erkennbar war. Da ist unser geliebter und geschätzter alter Bruder Karl Brockhaus, der ja sehr lange schon beim Herrn ist. Der hat über die anderen Christen, die nicht in den Versammlungen waren, Folgendes gesagt. Er sagte, die anderen Christen sind so verdreht, verkrüppelt und verknittert in ihren Systemen. Hört bitte nicht auf mitzudenken, der Clou kommt erst gleich. In ihren Systemen, dass die Wahrheit, und damit meint er die Wahrheit des einen Leibes und den Darstellungsauftrag, der damit verbunden ist, bei ihnen keinen Eingang finden kann. Just diese Aussage wurde einige Jahrzehnte später den Versammlungen vorgeworfen. Wir könnten sagen manchmal, die Versammlungen sind so verdreht, verkrüppelt, verknittert, und das sage ich mit Tränen. In ihrem Systemen, mindestens ansatzmäßig ist es vorhanden, dass die Wahrheit nur schwer in ihnen Platz findet. Furchtbare Sache. Wer die Versammlung liebt, dem wird das schwer auszusprechen. Es gibt noch ein Zitat, und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Das habe ich erst sehr viel später bei der zusätzlichen Vorbereitung auf heute gefunden. Das hat ein Bruder, ich sage bewusst nicht den Namen, sonst qualifiziert er die Aussage ab. Das ist ein Bruder gewesen bei einer Beerdigung eines der prominenten ersten führenden Brüder. Der hat gesagt, die Wahrheit, und unter der Wahrheit verstand man dieses Darstellen des einen Leibes im Wesentlichen, deren Wiedergewinn, sie wussten, die im Anfang, das ist immer in der Bibel, die hatten diese Wahrheit erkannt, deren Wiedergewinn diejenigen, die sie ausgruben, das waren die Väter, unsere Väter, Urgroßväter, Jahre von Gebet und Fasten gekostet hat, die können heute durch die Lektüre eines Traktats oder eines kleinen Büchleins oder einer Broschüre erfasst werden, ohne dass das Herz und das Gewissen berührt wird. Hier, mit dem Kopf erfasst, das Herz und Gewissen bleibt davon nicht berührt. Und das Ergebnis ist erschreckend. Jetzt sind vielleicht einige hier, die sagen, nun, das ist alte, vergangene, graue Zeit. Heute ist das anders. Ich bin sicher, dass es heute anders ist. Ich stimme dir vollkommen zu. Nur viel, viel schlimmer als damals. Der Trend hat sich in der Geschwindigkeit der Entwicklung fortgesetzt. In der jüngeren geschichtlichen Zeit ist bei uns tatsächlich der Trend zur Freikirche stärker erkennbar geworden. Und jetzt sage ich es ganz deutlich und ganz stark dabei haben uns die Ereignisse von 37 und 41 geholfen, negativ geholfen. Wir wichen zu der Zeit, und das haben wir von hier aus mehrfach schon gesagt, von dem biblischen Bild der Gemeinde ab. Wir wurden und waren dann ein zumindest, so wie es ein Außenstehender sehen musste, formales, echtes System. Eine überschaubare Denomination. Mit einer klaren, übergelagerten Führung, mit Mitgliedschaftsnachweisen, mit einer echten Mischung von Organisation und geistlichem Ansatz der Gemeinde. Gott sei Dank ist das zum guten Teil repariert worden. Und ich will es sagen hier dabei, weil mir die alten Brüder das bestätigt haben, durch Buße. Man wirft uns oft vor, dass diese Buße nicht da gewesen sei. Es mag sein, dass es zu wenig war. Das wird der Herr beurteilen, das können wir Menschen beurteilen. Teilweise jedenfalls ist diese Entwicklung von damals formal und offiziell überwunden worden. Für mich bleibt die Frage, ob das innerlich auch so ist. Und da habe ich meine Bedenken, und zwar starken Bedenken. Ich denke, dass das genau bei uns jetzt so ist, wie mit der Grippewelle, die wir jetzt kürzlich alle durchmachen mussten. Der Bacillus ist noch drin. Und hier an der Stelle auch geistlich, der Bacillus. Unsere Väter haben damals geschrieben, wir können in dieser Rüstung nicht gehen. Aber wir versuchen das tagtäglich noch. Und jetzt in den letzten Jahrzehnten in zunehmendem Maße wieder. Trotz der bitteren Erfahrungen von damals ist es immer wieder spürbar, dass Liebäugeln und innerlich gedanklich sich beschäftigen mit den formalen Ordnungen. Wie viel formale Ordnungen werden diskutiert und wie viel Zeit wird dafür verschlissen? Der Predigergedanke ist bei uns immer wieder drin. Das Mahlverständnis ist abgewertet worden. Zur gesetzlichen Seite wie zur liberalen Seite hin. Die Mahlpraxis. Das Mahl ist in manchen Versammlungen zum Anhängsel geworden. Über die Frauendienste denkt man anders, als die Bibel es sagt. Wir versuchen laufend bessere Strukturen einzuführen und meinen, dadurch wäre eine geistliche Korrektur denkbar. Oh Brüder, das ist eine Not, wenn man darüber nachdenkt. Aber ich will es noch ein bisschen weiterführen. Manchmal liegt der Fehler bei uns vollzeitlichen Brüdern. Und zwar in unserem Selbstverständnis, dass wir nicht mehr bereit sind, uns selbst überflüssig zu machen, zugunsten der Brüder in den Versammlungen. Manchmal tritt von unserer Art des Lebensunterhaltes dieser Gedanke auf, auch bei Brüdern in den Versammlungen. Dienst, ja, aber wer bezahlt mir das? Zu oft kommen Hilfeschreie aus den Versammlungen nach Hilfe von, nun ja, überörtlich tätigen Brüdern. Das geht von der Beerdigung angefangen bis zum Schlichten von Streit. Wofür ist das ein Zeichen? Dieses Hören von Hilfeschreien drängt dann andere, unter anderem auch uns oft, danach zu helfen und teilweise mit organisatorischen Mitteln, die geistlich nicht vertretbar sind. Und wenn das Angebot dann da ist, dann provoziert das vorhandene Angebot den Nutzungswillen bei manchen. Hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Furchtbare Situation. So sieht aber die Lage heute weitgehend aus. Und jetzt wollen wir die Lage neben uns einmal sehen. Da sind viele Brüder und Schwestern, Gläubige, in den Kirchen, auch teilweise in den Freikirchen. Und die sind nicht mehr zufrieden mit dem, was sie dort haben. Die suchen etwas Echtes und Beständiges. Und teilweise profitieren die jüngeren Freikirchen davon. Wir leben in einer Zeit, die ganz ähnlich in dieser Sicht gelagert ist, wie die Zeit unserer Väter im Anfang der Brüderbewegung im vorigen Jahrhundert. Unsere Väter empfanden das genauso. Sie sahen, so wie es bei uns ist, kann es nicht weitergehen. Es ist nicht biblisch. Und nun passierte aber eine große unterschiedliche Sache zu uns. Da sie mit dem Wort lebten, prüften sie am Wort, wie es sein muss. Wir prüfen das nämlich zumeist nicht mehr am Wort, sondern an den alten Botschaftern. Das steht jetzt als Bild für eine Sache. Und sie gingen daneben ins Gebet und sie rangen im Gebet um den Weg und sie fanden den Weg. Und der Herr schenkte ihnen die Erkenntnis der Wahrheit. Und dann kämpften sie sich durch und das hat sie was gekostet. Da gingen sie aus den Kirchen, die starr waren, orthodox, leblos, die keine Entsprechung dem biblischen Modell mehr zeigten, die eine falsche Sakramentslehre hatten, die keine Freiheit für die Entwicklung und Faltung des Heiligen Geistes bot und in der sicher nicht alle wiedergeboren waren, viele jedenfalls nicht wiedergeboren waren, und begannen ganz klein und einfach. Das ist ein Schlüsselbegriff für das ganze Thema, für mein Verständnis. Ganz einfach und klein. Ganz nur auf den Herrn Jesus eingestellt. Ganz auf den Christus eingerichtet. Ohne Verfassung, ohne Regeln. Genau das war ihre Stärke. Und ist in vielen jungen Versammlungen heute die Stärke. Die geistliche Stärke. Das ging mir vorhin so durch den Kopf. Was glaubt ihr wohl vielleicht, wenn das in Polen nicht so wäre? Da wären wir doch diese Entwicklung überhaupt nicht erkennen können. Einfach und klein. Das wäre auch unsere Stärke, wenn das unser Leitbild wäre. Wenn wir nicht etwas gelten wollten. Und dann wollten sie nur eins noch sein. Nach der Heiligen Schrift ausgerichtet. Und auf dem Boden des Wortes gegründet, dort alleine dran orientiert und da fundiert. So war es bei ihnen. Jetzt ist die wichtige Frage für uns, was hat sie denn verdorben? Was hat sie denn davon weggebracht? Was verdirbt immer wieder diese Anfänge? Und das ist nun wichtig, dass wir uns das zu Gemüte führen. Ich denke, dass der erste Grund, der davon wegführte, war, dass man nicht mehr dieses wunderbare Gebilde von Versammlung vor Augen hatte. Weil man den Herrn Jesus im Wesentlichen als das Haupt dieses Leibes aus den Augen verloren hatte. Man war von dieser Wahrheit nicht mehr überwältigt. Das Zweite, was sich änderte, war die Zugehörigkeitsvoraussetzung. Ganz im Anfang, da kamen nur natürlich die hinein, die wiedergeboren waren. Und bei uns, wir haben viel biologischen Nachwuchs von sogenannten Gläubigen. Und manche von ihnen, auch das sage ich mit dem Bewusstsein meiner Schuld, Mitschuld an der Stelle, sind hineingetauft worden in die Versammlungen. Was in die Versammlungen verderbend eingriff, war das Auftreten von menschlicher Weisheit. Es musste Ausbildung her. Das machte die Einfachheit und Kleinheit kaputt. Das Dritte, was hineinkam und verdarb, war die Furcht, die fleischliche Furcht vor der Unsicherheit. Heute haben wir Samstag, Brüder. Morgen sitzt ihr in der Versammlung. Wisst ihr, wer morgen bei euch spricht? Seid ihr sicher, dass morgen der nicht spricht, der vorigen Sonntag sprach? Oder habt ihr sogar eine Predigtliste? Es ist sehr schwer, sehr, sehr schwer, unsicher zu sein. Aber wunderbar, in der Abhängigkeit vom Geist Gottes und seiner Weisung morgen da zu sein. Natürlich vorbereitet. Natürlich mit etwas, was du geben möchtest. Weil du die Geschwister kennst und sie besucht hast und ihre Nöte erforschtest. Und deshalb vom Wort Gottes ihnen das gibst, was Gott dir befohlen hatte, ihnen weiterzugeben. Es verdarb, dass wir das geistliche Leben durch Formen ersetzten. Sogar Erhaltungsstrategien entwickelt. Und die traten an die Stelle der Vorwärtsbewegung. So kam die Form an die Stelle des Gehalts. So kam es, dass wir von einer Bewegung, heute sprechen ja manche noch von der Brüderbewegung, so kam es, dass wir von der Bewegung wegkamen zu einem Etabliertsein, zu einem Sattsein. Es ist keine Neigung mehr da, eine Teilung vorzunehmen, um das Zeugnis schneller weiterzutragen oder wenig. Und ich sage das mit besonderem Bedauern. Für uns ist oft die rechte Lehre, wir wissen, wie wichtig ich sie gerade auch halte, für wie wichtig sie halte. Die rechte Lehre ist uns oft wichtiger als das geistliche Leben. Wir können uns maßlos aufregen, wenn ein angeblich nicht passendes Lied vorgeschlagen wird in der Stunde des Brotbrechens. Ist das ein Zeichen von Geistlichkeit? Da sind wir mittendrin. Und es gibt schon ein krampfhaftes Mühen oft nach vorn. Und das ist auch gut so. Aber es muss dahin kommen, dass dieses krampfhafte Mühen sogar auch noch aufhört und es zum Zerbruch bei uns kommt. Diesen Zerbruch nennt die Bibel Buße. Brüder, wir brauchten uns mit dem Thema überhaupt nicht zu beschäftigen, wenn es nicht eine Möglichkeit gäbe zur Restauration. Wieder neu anzufangen, sagen wir sogar besser, auf der Basis der Buße. Das wird nie gehen auf der breiten Front, dass wir sagen, bei uns sind, weiß ich nicht, 50 Geschwister in Gemeinschaft, jetzt werden alle 50 Geschwister Buße tun. Die Buße auf dieser Basis, großen Basis, die gibt es kaum jemals. Es wird eine von diesen Dimensionen geben für Israel. Josef hat das neulich geschrieben, das nationale Buße und Erweckung. Aber da sind wir noch lange von getrennt. Vielleicht schenkt der Herr uns das, dass bei uns auch auf breiterer Basis Buße auftaucht, aber sie fängt beim Einzelnen an. Und dieser Änderung, Restauration geht voraus, der Therapie, dem Heilen geht voraus die Diagnose. Und deshalb will ich noch einmal auflisten, was sind die Gründe bei uns, was ist die Krankheit, wo zeigt sich die Krankheit bei uns? Das ist nicht vollständig, was ich jetzt sagen möchte, aber wir sollten es vielleicht einmal bedenken. Ich will versuchen, eine Auflistung zu geben, ohne dass ich die Reihenfolge auch als Prioritätenfolge ansehe. Aber ich denke, dass wir an erster Stelle lernen müssen, dass die Not bei uns darin liegt, dass wir keinen oder zu wenig Hunger nach dem Wort Gottes haben. Da liegt unendlich viel. Einer der Brüder, ich weiß gar nicht, wer es vorhin gesagt hat, hat gesagt, bei uns wäre relativ großes Bibelwissen da, ja, verglichen mit den anderen. Verglichen mit der Null ist die Eins unendlich viel. Aber ich muss euch ganz ehrlich was sagen, ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass bei uns großes Bibelwissen vorhanden ist. Und das kommt daher, weil man die Bibel nicht mehr liest. In dem Maße, wie man die Bibel nicht mehr las, fanden Bibellesezettel und Programme, wie man die Bibel liest, Eingang. Das ist interessant. Eine weitere Antwort ist sicher die, wir haben das ringende Beten um die Wahrheit verloren, aufgegeben. Wir tun es einfach nicht. Wir wissen gar nicht mehr, was unser Lebenselement ist. Ein Bild dafür. Von Zeit zu Zeit, hier ist auch ein Bruder, mit dem ich das mal zusammen gemacht habe, gehe ich angeln. Und wenn man einen Fisch gefangen hat und tut den aufs Trockene, habt ihr mal gesehen, wie der sich wehrt? Warum wehrt er sich so? Weil er nicht mehr in seinem Element ist. Das Lebenselement ist weg, das Wasser. Dein Lebenselement und meins ist das Wort und das Gebet. Das haben wir verloren. Die dritte Antwort: Wir haben verloren, das Wissen, dass nur der Heilige Geist uns zeigen kann, was Gott gefällt. Wir meinen, wir müssten uns danach richten, was Menschen gefällt, und danach die Versammlungen ausrichten. Ganz falsch. Wir haben zu tun, was Gott gefällt. Und wenn wir das mit demütigem Herzen und gehorsam ans Wort gebunden tun, dann wird Gott uns die Anziehungskraft, Attraktivität schenken, die die ersten Gemeinden hatten und die unsere Väter ebenso hatten. Und weil wir uns danach ausrichten, mehr was Menschen gefällt heute, deswegen wollen wir dann auch sein wie die anderen. Und das ist ja schon mal ganz vollkommen schief gegangen bei Israel. Ihr wisst das ja. Wir wollen so sein wie die Nationen um uns herum. Sie verloren ihr Haupt, ihren König, ihren Herrn, ihren Gott als König. Der fünfte Grund: Wir haben vergessen und aufgegeben, die Versammlungen als rein geistliche Gebilde zu sehen. Deswegen sind wir hingegangen und haben gesagt, das muss fassbarer werden, das muss irgendwie erklärbar sein. Und deswegen haben wir Namen gegeben und haben durch die Namen das getan, was die Väter bewusst vermieden hatten, die Abgrenzung vorzunehmen. Jeder Name, den ich mir gebe, grenzt ab zu anderen Gotteskindern. Einer der Gründe für uns, dass es bei uns so verdorben ist, ist sicherlich der Mangel an direkter Beziehung zu dem Herrn Jesus und die Liebe zu ihm und zur Weisung des Geistes. Ein weiterer Grund ist die Tatsache, dass wir die Autorität in der Versammlung negieren, verneinen, nicht anerkennen. Ist auch oft so gewesen. In der Bibel lesen wir es schon, zum Beispiel 1. Thessalonicher 5. Aber liebe Brüder, ich denke, da ist doch noch etwas anders. Denn dieser Autoritätsverlust, über den wir oft klagen, den haben wir selbst zu verschulden, wie alle diese Gründe, die wir hier genannt haben. Weil nämlich da Männer sonst waren, die sich Autorität anmaßten und die nicht stützten durch ihre Abhängigkeit vom Heiligen Geist, die eine Autorität zeigten, die in sich selbst gegründet war, aber nie durch Arbeit gestützt wurde. Und das hat natürlich den Begriff Autorität entwertet. Und man suchte das Amt und scheute die Arbeit. Ein weiterer Grund, ich glaube, das ist Punkt 8 jetzt. Wir müssen wach werden wieder. Und jetzt gehe ich auf die positive Änderungsnotwendigkeit ein. Wir müssen wach werden vor der vorhandenen Gefahr der Zentralisation bei uns und auch der Verflechtung. Es ist immer eine der größten Gefahren für den Abstieg und begünstigt den Abstieg, treibt ihn sogar noch schneller vorwärts, wenn die Bürokratie einzieht, wenn die Verwaltung an die Stelle des Pionierhandelns unter der Weisung des Geistes Gottes tritt. Wir müssen wach sein, Punkt 9, vor dem Klerikalismus. Reisebrüder sind kein besonderer Stand. Und es gibt andere Vollzeitliche, die auch dann in diese Kategorie reingehören. Wir müssen wach sein gegenüber dem Traditionalismus. Unser Selbstverständnis darf nicht aufbauen auf der Geschichte. Es muss aufbauen auf dem Wort Gottes und von daher seine Orientierungslinien holen. Wir müssen wach sein Jetzt sage ich was ganz Wichtiges für unsere Zeit vor dem oder gegenüber dem Pluralismus der Meinungen. Es gibt sicherlich über viele Bibelstellen unterschiedliche Aussagemöglichkeiten, aber es gibt bestimmte Dinge, da muss es nur eine Meinung auch geben. Darf es nur eine Meinung geben. Wir müssen wach sein gegenüber dem Bauen von neuen Systemen. Und ich will es auch noch konkreter sagen, obwohl das sehr gefährlich ist, weil sich an solchen Punkten die Kritik besonders leicht entzünden kann, weil man das Ganze aus dem Auge verloren hat. Wir müssen uns neu besinnen auf die Tatsache der Liebe zum Herrn Jesus, unserem Heiland. Also es hat mich heute Morgen tief bewegt, als wir das Lied sangen. Leben entströmt seinen Wunden. Allein seinen Wunden, Brüder. Du hast dir nie eine Wunde schlagen lassen, aus der Leben kommt. Wir haben nur ein Leben, was sein Leben ist. Alles andere, alle andere Art von Leben ist kein geistliches Leben. Und wir müssen aus diesem Leben heraus die Liebe finden zu ihm, der das Leben ließ. Und zu dem Gebilde, was wir Versammlung nennen. Dieses Wunder auf der Erde. Und da müssen wir versuchen, in diesem Denken über die Versammlung uns zurückbesinnen auf das, was wirklich normal ist. Auf die Geschwister, dass die keine Mitglieder, sondern Glieder sind. Dass wir keinen Namen tragen. Wir müssen weg vom Gruppendenken. Wir müssen weg vom Zuständigkeitsdenken. Wir müssen weg vom Gruppenegoismus in der Versammlung. Manche Versammlungen sind aufgelöst in Gruppen. Und es ist ein Ereignis, wenn die Geschwister sich in ihrer Gesamtheit einmal sehen. Ich finde das fürchterlich. Ist auch unbiblisch. Wir müssen die Prioritäten neu überdenken und auch setzen für das Brotbrechen. Aber auch für das, was wir an geistlicher Belehrung und Lebenshilfe in der Verkündigung geben. Wir müssen weg von den Vorstellungen, dass Evangelisationen im Laufe eines Jahres auf eine bestimmte Zeit beschränkt sind. Evangelisationen sind doch keine Aktionen. Wir sind entartet oft an der Stelle zu einem Aktionismus. Im Oktober ist Evangelisation für uns. Das ist ein Monat von Zwölfen. Und das ist einer der großen Fehler bei uns. Wir müssen neu finden zur Rückbesinnung im Reden über die Versammlung. Brüder, habt ihr mal darüber nachgedacht, was in den Augen Gottes kostbar ist? Die Versammlung. Er hat sie sich erworben mit dem Blut seines eigenen. Und wir sagen, die Versammlungen. Manches Mal hört man sogar die und wir. Das meint ein auf Distanz über die Versammlung sprechen. Das ist was Schreckliches. Und dann kommen solche Begriffe rein wie Gottesdienst. Sprecht ihr auch darüber? In den Zusammenkünften? Was sind denn Gottesdienste? Oder ein Bruder wechselt von einer Versammlung zur anderen. Neuerdings findet sogar der Begriff Eingang, er muss eine Überweisung haben. Die brauche ich bei der Bank eigentlich nur. Oder der Begriff Trauung wird immer mehr publik bei uns. Als ob wir ein Dienstleistungsunternehmen wären. Aber Brüder, da ist meines Erachtens eine Menge, auch im rein äußerlichen Bereich, was seine Korrektur finden muss durch das veränderte Denken über Versammlung als dem geistlichen Gebilde, was ich vorhin beschrieb. Und wir müssen einen Rückgriff, eine Rückbesinnung vornehmen im Praktizieren von Versammlung, in den Zusammenkünften. Zum Beispiel, es ist wenig Spontaneität mehr da. Wenn jemand eine Schriftstelle vor dem ersten Lied morgen früh vorlesen will, wie denkst du darüber? Zum Beispiel. Oder wie heißt es, wir sagen, oder wir singen das sogar in einem Lied, die neu du gabst in dieser Stunde. Ist das 60 Minuten? Oder was ist das? Nach 60 Minuten muss unsere Stunde, das Zusammensein mit dem Herrn Jesus, vorbei sein. Oder? Viele von den Geschwistern, vielleicht du selbst und ich auch manchmal, wir bringen gar keine Bibel mehr mit zu Bibelstunden. Was soll das denn? Und viele von diesen, ich habe hier nur ein paar Äußerlichkeiten aufgeschrieben, ihr könnt das spielend ergänzen. Oder das einmal Gefundene an Gedankengut, Erkenntnisgut, heute Morgen hieß es schon in der Ansprache von Karl so, das wird gar nicht mehr überprüft. Wir nehmen es einfach, es ist tradiert worden, uns übergeben worden, ohne dass wir es aufnahmen, ins Herz nahmen. Und was bei uns sicherlich an der Stelle auch wieder geändert werden muss im Praktizieren, ist das Mut machen und die Eigeninitiative und alles das, was damit zusammenhängt. Es muss uns mehr gehen wieder. Durch die Buße begründet und gegründet, um das Zurück zum Anfang. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, den will ich nochmal sagen, obwohl ich den schon, denke, dreimal gebraucht habe. Dieser Anfang liegt nicht in der Zeit von 1850, sondern der liegt vor 2000 Jahren. Wir gründen uns allein auf die Schrift, sonst haben wir gar keine Grundlage, nicht auf den Botschafter. Und mag er noch so ein alter Jahrgang sein. Der Ursprung der Versammlungen, liebe Brüder, wie auch der Ursprung der Brüderbewegung, Ursprung der Versammlungen hier, Brüderbewegung vor 150 Jahren, zeigt, wenn sich und als sich die Väter aus den Systemen und allem, was damit verbunden ist, lösten, da erlebten sie etwas. Und das ist für mich das Gewaltige. Ich habe das selbst auch erlebt. Die Wiederentdeckungsfreude. Viele Brüder haben das noch nie erlebt. Hast du es erlebt? Die Wiederentdeckungsfreude über die göttlichen Grundsätze. Und wisst ihr, was da für eine Wirkung mit verbunden ist? Befreiende Wirkung. Diese göttlichen Grundsätze sind kein Verfahrenskatalog oder kein Katalog von Verfahrensvorschriften für diesen oder jenen Fall. Wir sind überreich, nicht beschenkt, belastet worden. Mit Verfahrensregeln, Sammlungen von Verfahrensregeln für diesen und jenen Fall, des Ausschlusses der Bezeichnung und was weiß ich, Aufnahme und so weiter. Und dabei liegt da nie das Geheimnis der Lösung. Das, was die Brüder mit befreiender Wirkung in der Entdeckung der göttlichen Grundsätze an Freude erfuhren, das liegt in dem Glück des abhängigen Lebens von dem Herrn Jesus allein und von seiner Weise. Als sie wirklich sagten, Herr Jesus, du allein sollst die Mitte sein, du allein sollst unser Haupt sein, das Sagen haben bei uns. Es liegt in der Aufhebung, und das ist das Zweite, jeder Art von konfessioneller Begrenzung. Durch Namen und das Offensein für jeden wirklich wiedergeborenen Menschen, der ohne Sonderbekenntnis mit uns der Einheit im Herrn Ausdruck verleihen möchte. Es liegt diese Wiederentdeckungsfreude und das damit verbundene Glück darin, dass man entdeckt, wir können ohne priesterliche Vermittlung eines anderen Gott nahen. das ist allgemeines Priestertum. Es liegt in der Freude, ohne erst einmal jede Art von theologischer Ausbildung durchlaufen zu müssen, die Bibel zu verstehen und erkennen können, was Gott von mir und von seiner Versammlung will. Und dieses Glück liegt in der Freude über die Wahrheit. Da ist durch die Tat des Herrn Jesus und das Wirken des Geistes Gottes ein Leib. Und es ist eine unglaublich große Würde, zu der Aufgabe berufen zu sein, diesen Leib darzustellen als örtliches Zeugnis. Und jetzt sage ich das, was ich am Anfang sagte. Wir müssen zurück zu der Bußbewegung. Wir müssen wieder eine Bewegung werden, die gekennzeichnet ist durch die Buße über Schuld, schuldhaftes Versäumen, schuldhaftes Übersehen, schuldhaftes Vernachlässigen, schuldhaftes Wegschieben. Buße, Bußbewegung, das wünsche ich mir von Herzen. Und dass wir wieder zu einer Verherrlichungsbewegung des Herrn werden. Was meint ihr, was wir dann evangelistisch attraktiv sind? Und womit fängt das an? Mit meinem und deinem zerbrochenen Herzen. Und mit meinem und deinem Bekenntnis von Schuld. Sie wird wiederkommen, wenn wir uns neu begreifen in unserer Eigenständigkeit unserer Stellung vor Gott, abhängig allein vom Herrn. Wenn wir uns neu begreifen in der Eigenständigkeit unseres Tuns, ich erkenne eine Aufgabe, die der Herr mir übertragen hat und packe sie an, ohne auf andere zu warten. Und sie liegt in der Eigenverantwortung der örtlichen Versammlung vor dem Herrn für ihr Dasein, für ihr So-Sein, sagt man schon mal, für ihr Dasein, für ihr Tun. Brüder, auf solche Herzensänderungen, auf solche Denkänderungen, und auf die Änderungen des Tuns dieser Art, da reagiert unser Gott immer. Einer unserer Brüder hat mal gesagt, und das ist für mich ein tief eindrücklicher Begriff gewesen, Buße ist für uns, für den Menschen, und wir sind auch Menschen, unerlässlich. Und an der Stelle, wo wir mit Tränen solche Feststellungen treffen müssen, ist sie wirklich unerlässlich. Für Gott aber, wenn wir sie an den Tag bringen, ist sie unwiderstehlich. Darauf wird er immer mit seinem von ihm verheißenen Segen reagieren. Und jetzt setze ich einen Satz, der nicht von mir stammt, aber der mir über dem ganzen Studium dieses Themas der wichtigste geworden ist, an den Schluss. Der heißt, eine Wahrheit ergreifen. Und von einer Wahrheit ergriffen zu werden, das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Unser Herz muss ergriffen werden, nicht unser Verstand.